herzlich willkommen zum Juventur Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
So, hallo und herzlich willkommen zu dem Reisepodcast von Juventur. Ich bin Caroline und Marketingpraktikantin. Und heute senden wir das erste Mal aus dem Homeoffice, was uns allerdings nicht aufhält, weiterhin spannende Inhalte für euch zu kreieren. Und in unserer heutigen Episode stellen wir euch ein ganz besonderes Reiseziel vor. Und zwar ist es ein Ort auf dieser Welt, der für seine Artenvielfalt bekannt ist und in seiner Flora und Fauna einzigartig ist. Die Galapagos-Inseln. Im Zuge einer Ecuador- oder Südamerika-Rundreise habt ihr bei uns ja die Möglichkeit, diese beeindruckende Destination zu bereisen. Und heute haben wir für euch eine Expertin eingeladen, um die Inseln bereits von zu Hause ein bisschen kennenzulernen. Hallo Theresa, schön, dass du dabei bist. Wie geht es dir?
Hallo Caroline, ganz gut. Und dir, alles okay?
Alles in Ordnung. Ja, du bist ja aktuell in Ecuador vor Ort und ich in Deutschland. Du bist nämlich Teil der Andean Travel Company. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Genau, wir nennen uns einfach ATC, ganz kurz.
Okay. Meistens. ATC, perfekt. Ihr seid ja unsere Partner und vor Ort Agentur bei allen Dingen, wenn es um generell Ecuador geht und auch besonders Galapagos. Aber jetzt erzähl erstmal du vielleicht als unser Ansprechpartner, wie bist du denn damals nach Ecuador gekommen und durch wen?
Ja, also ich habe ja damals meinen Master in China studiert, in Peking. Mhm. Und dort habe ich meinen Mann dann kennengelernt und der ist Ecuadorianer. Und wir sind dann 2017 zusammen nach Ecuador nach dem Studium. Und dort kam ich dann auch recht schnell zum Tourismus, eigentlich schon nach ein paar Monaten. Obwohl das gar nicht mein Spezialgebiet damals war, aber ich fand es super interessant, weil Ecuador mich einfach total überrascht hat, wie schön das Land ist und ich wollte unbedingt mehr davon sehen. Und dann habe ich gesehen, dass bei der ATC jemand gesucht wird mit Deutschkenntnissen, auch für Marketing. Und ich habe ja auch im Journalismus früher gearbeitet und fand die Stelle total spannend und bin dann zum Interview und dadurch bin ich dann 2018 im Februar bin ich zur ATC gekommen.
Voll interessant, wie sich das immer so entwickelt manchmal. Wie würdest du jetzt so nach der Zeit, wie du so jetzt in Ecuador gelebt hast, beschreiben, was macht das Land für dich so besonders?
Also, wie du schon erwähnt hast, einfach von der Natur her. Ich bin ja jemand, der total gern draußen ist, der wirklich Natur auch braucht. Mhm. Und obwohl wir hier natürlich in der Hauptstadt wohnen und in einer sehr urbanen Umgebung, ist es einfach, man geht vor die Tür, wir wohnen direkt beim größten Park der Stadt. Da kann man mitten in der Stadt Kolibris sehen. Es ist einfach wow. Ein ganz anderes Feeling als bei uns, würde ich sagen, wenn man in der Stadt lebt. Und man ist auch total schnell einfach in der Natur. Also in einer Stunde kann man in den Regenwald fliegen, in 2 Stunden nach Galapagos. Man kann auch für kürzere Zeit im Land Urlaub machen, ohne dass einem langweilig wird. Ich war seither noch in keinem anderen Land in Südamerika, weil ich die ganze Zeit noch beschäftigt bin, Ecuador weiter kennenzulernen.
Wow. So viel zu entdecken.
Ja, wirklich.
Ja, okay, das klingt auf jeden Fall, als wäre das Land eine Reise wert. Wie lange würde man denn jetzt von Deutschland zum Beispiel nach Ecuador anreisen?
Also man muss auf jeden Fall umsteigen. Also die meisten fliegen über Madrid oder Amsterdam. Und von dort aus sind es dann nochmal 9 bis 10 Stunden.
Alles klar. Und wo kommt man dann an?
Ja, es gibt 2 internationale Flughäfen. Einer in Quito in der Hauptstadt und einer im Süden in Guayaquil.
Alles klar. Und wenn man jetzt sich entscheidet, zum Beispiel halt auf die Galapagos-Inseln zu fahren, fliegen, wie auch immer, dann würde man wahrscheinlich den in der Hauptstadt wählen, oder?
Also alle Flüge nach Galapagos gehen über, fast alle, gehen über Guayaquil. Man kann auch direkt von der Hauptstadt aus fliegen, aber Guayaquil ist einfach näher dran, weil es schon direkt am Pazifik und von da fliegt man einfach nur rüber. Und wenn man von Quito aus fliegt, muss man noch praktisch über den Kontinent fliegen. Mhm. Aber die meisten Gäste, also aus unserer Erfahrung, schauen sich zumindest Quito auch an. Also man muss ja sowieso eine Nacht einplanen, weil die Galapagos-Flüge gehen alle am Morgen und die internationalen Flüge kommen in der Regel am Abend an. Ja. Und die meisten bleiben dann direkt noch 1-2 Tage in Quito vorher und machen eine eine Stadttour zumindest, weil es ist ja auch wirklich eine wunderschöne Altstadt, koloniale Altstadt, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ja. Und viele wollen das dann trotzdem noch sehen, wenn sie schon mal dort sind.
Ja,
und fliegen dann am nächsten, 2 Tage später dann weiter. Hm. Und überhaupt ist es ganz selten, dass jemand nur Galapagos besucht. Die meisten wollen dann wirklich auch, sagen wir mal, eine Woche noch Ecuador oder den Regenwald sehen, weil es ja doch ein weiter Flug ist.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch gerade Ecuador hat ja auch viele sehenswerte Ecken, aber ja, wahrscheinlich ist Galapagos ein spannender Teil davon, den man erleben kann. Also es ist schon immer so, dass man dann aber mit dem Flugzeug auf die Galapagos-Insel kommt. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man mit dem Schiff rüberfährt oder so.
Nee, also man fährt auf jeden Fall mit dem Flugzeug. Man muss auf jeden Fall fliegen. Mhm. Und von dort aus kann man sich dann entscheiden. Wie will man weitermachen? Will man eine Kreuzfahrt machen? Will man so auf den Inseln bleiben? Das ist ganz individuell.
Ja, und mich würde jetzt mal interessieren, du warst ja bestimmt auch schon mal selbst da. Wie war damals dein erster Eindruck von den Galapagos-Inseln?
Ich habe beides gemacht. Also ich war auf einer Kreuzfahrt und ich war auch also Inselhüpfen, wie man sagt. Mhm. Und ich bin angekommen und ich fand es schon, also die ganze Atmosphäre ist ganz anders, als wenn man jetzt auf einer normalen Südseeinsel ist oder überhaupt auf einer europäischen Insel. Einfach so quasi die Tiere begrüßen einen schon am Flughafen. Man ist wirklich auch im Ort, auch in Santa Cruz, obwohl dort doch viele Menschen noch unterwegs sind, sieht man so viele Seelöwen und Pelikane und auch am Hafen kleine Haie. Also es ist wirklich die Tiere. Wow. Sind mir sofort aufgefallen. Und ja, auch vom Klima her. Ich hätte es mir eigentlich etwas heißer vorgestellt. Und da ist man ja manchmal dann nicht so motiviert, dass man jetzt den ganzen Tag irgendwie auf Erkundungstour geht oder will mal vielleicht lieber am Strand sein. Aber das Klima war so angenehm, dass man wirklich viel Energie hat auch für Unternehmungen. Also warm, aber nicht furchtbar heiß.
Okay, also bietet auf jeden Fall Raum für auch aktiven Urlaub.
Genau, ja. Auch zum Wandern hat man Lust.
Mhm. Ja, du hattest ja jetzt gerade schon angeschnitten, man kommt dann in der Stadt an. Es gibt auch Strände, ob ich das jetzt gehört habe, und natürlich ja wahrscheinlich auch ganz viel Natur. Also wie kann man sich die Landschaft vorstellen?
Ja, also es sind natürlich Vulkaninseln und das sieht man auch. Also an allen Küsten sieht man diese schwarzen Lava-Formationen und es sieht wirklich manchmal aus, als wäre man gar nicht mehr auf der Erde. Oh. Weil manche Inseln sind noch ganz neu und dadurch sind sie noch komplett schwarz. Also zum Beispiel Sullivan Bay, wo man mit dem Kreuzfahrtschiff hinfahren kann, ist komplett schwarz, sieht aus wie auf dem Mond. Mhm. Und auch so, also es ist, ich kann es gar nicht beschreiben, man muss einfach unbedingt hinfliegen.
Man muss es selbst erleben. Okay, wenn man das jetzt möchte, welche wäre denn jetzt die beste Reisezeit und ja, wie viel Zeit sollte man sich vielleicht auch für die ganzen Inseln nehmen?
Ja, also man muss sich, glaube ich, von Anfang an mit dem Gedanken anfreunden, dass man nicht alle Inseln sehen kann.
Okay.
Es sind ja wirklich viele kleine Inseln und man sollte sich einfach vorher gut informieren oder auch bei der Reiseagentur informieren und auch vielleicht sich überlegen, was ist einem wichtig. Mhm. Will ich mehr Strand? Will ich mehr wandern? Will ich eine Kreuzfahrt? Weil es gibt so viele Möglichkeiten. Also man kommt auf jeden Fall entweder auf San Cristobal oder auf Santa Cruz an. Mhm. Das sind die 2 Inseln mit Flughafen. Und von dort aus kann man dann entweder mit so kleineren Booten die anderen Inseln anfahren oder man macht eine Kreuzfahrt. Kreuzfahrten gibt es zwischen 3 Nächten und 15 Tagen. Also da ist wirklich alles möglich. Mhm. Und auch mit den verschiedensten Arten von Schiffen. Also es gibt günstigere, es gibt total luxuriöse. Die meisten Schiffe sind für 16 Personen. Mhm. Einfach damit man sich schneller fortbewegen kann, damit es nicht ewig dauert, bis jeder vom Schiff unten und wieder oben ist. Mhm. Und auch vom Nationalpark ist es so vorgegeben, dass nicht so viele Leute auf die Inseln dürfen, weil es einfach dann zu sehr ins Ökosystem eingreift.
Ja. Richtig so auch.
Genau, und man sollte, ich würde sagen, mindestens 5 bis 7 Tage, weil sonst lohnt sich auch der ganze Flug nicht und es kostet ja Eintritt $100 und man braucht so eine bestimmte Karte für $20 nochmal und ja, sonst gibt man wahnsinnig viel Geld aus und bleibt am Ende nur sehr kurz.
Also die Inseln sind ja besonders für ihre Diversität und die ganze Artenvielfalt ja bekannt, diese ganzen exotischen Tiere, die seltenen Pflanzen, dadurch, dass sie ja so lange isoliert waren. Aber wie du ja gesagt hast, haben ja diese ganzen einzelnen kleinen Inseln ja auch nochmal viele Unterschiede. Also gibt es vielleicht von dir eine persönliche Empfehlung, welche ja Orte oder Aktivitäten auf verschiedenen Inseln ja besonders empfehlenswert sind oder die du vielleicht persönlich jemandem ans Herz legen würdest, der jetzt diese Reise plant?
Am touristischsten, sage ich mal, ist natürlich Santa Cruz, weil es die Hauptinsel ist und wo die meisten Leute einfach ankommen und wieder wegfliegen, wo auch die meisten Cruise-Schiffe wegfahren. Aber das bietet natürlich auch Vorteile. Es gibt dort am meisten Cafés. Es ist auch als Insel schön, wo man einfach 2, 3 Tage bleiben kann. Man kann von dort aus sternförmig viele Tagestouren machen, auch auf unbewohnte Inseln. Ich würde jedem empfehlen, mindestens eine unbewohnte Insel zu sehen. Weil ich finde einfach in der heutigen überbevölkerten Welt, wo zu sein, wo niemand wohnt, es ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Einfach so allein mit der Natur sein und die Tiere sind unglaublich zutraulich auf diesen Inseln. Also man kann wirklich an den Vögeln mit 1 Meter Abstand vorbeigehen und die denken sich überhaupt nichts. Das kennt man nicht. Das ist wirklich eine tolle Sache und da gibt es dann natürlich je nach Tag auch Verfügbarkeiten, welche Inseln da verfügbar sind. Aber da kann man nichts falsch machen. Also ob man da jetzt nach Bartholomä fährt oder nach North Seymour, die sind wirklich alle sehr, sehr schön. Bartholomä ist ja ein bisschen das Wahrzeichen von Ecuador, wird auch oft auf den Fotos gezeigt. Also das wollen ganz viele natürlich sehen. Und auch auf Santa Cruz kann man viel unternehmen. Es gibt einen Strand, der ist total schön. Der heißt Tortuga Bay, da kann man hinwandern, also man kann nicht hinfahren. Man muss 40 Minuten gehen, aber es ist nicht anstrengend, also es ist recht flach. Und dann sieht man wirklich einen wunderschönen Strand, an dem kann man entlang wandern, baden. Es ist echt schön und auch wirklich zu empfehlen, die Schildkröten natürlich. Und da gibt es die Charles-Darwin-Station, wo die Schildkröten aufgezogen werden und wo auch die gezüchtet werden, damit sie nicht aussterben. Und dann gibt es noch im Hochland, also Santa Cruz ist eine größere Insel und im Hochland ist es recht feucht und fast wie im Regenwald und dort gibt es Schildkröten in freier Wildbahn und die kann man auch sehen. Kriegst du dann Gummistiefel und kannst da rumwandern und schauen, wo die Schildkröten sind. Also das hat mir sehr gut gefallen, weil es mehr interaktiv ist und nicht so wie im Zoo, sage ich mal. Also das würde ich auch jedem empfehlen, kann man auch am Weg zum Flughafen noch machen. Da muss man sowieso durchs Hochland fahren, da kann man noch mal einen Stopp machen. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, das ist ein guter Tipp. Ja, eigentlich ist ja auch genau das, was man beim Reisen sucht, dass man die Länder oder die Orte oder die Tiere, die halt wirklich da vor Ort wohnen, auch einfach ja ehrlich und authentisch irgendwie in ihrem natürlichen Lebensraum kennenlernt. Ja, das klingt nach einer guten Empfehlung
Genau.
auf jeden Fall. Neben ja, den tierischen Einwohnern gibt es eigentlich, das würde mich mal interessieren, auf den Galapagos-Inseln auch wirklich so Ureinwohner oder so Inseleinwohner oder ist das wirklich erst später besiedelt worden?
Die sind erst später besiedelt worden. Tatsächlich sind sie von Deutschen besiedelt worden.
Ach, wirklich?
Auch da gibt es heute noch einige Referenzen, auch von den Namen her und so weiter. Es gibt auch noch den Playa Mann und so weiter. Also wirklich Orte, die deutsche Namen haben. Aber heute ist es so, dass kein Ecuadorianer einfach so nach Galapagos ziehen kann.
Ach
Also
so.
die Galapagenios, wie man sie nennt, sind schon auf jeden Fall seit langer Zeit auf den Inseln und das ist auch geschützt. Also man kann nur durch Heirat, kann man wirklich dort wohnen und leben auf längere Zeit oder offiziell auf Galapagos wohnen für sein Leben lang, sage ich mal. Und so gibt es nicht so viel Unterschied vom Aussehen her. Ich finde sie ein bisschen hübscher als die Leute am Kontinent. Ich weiß aber nicht warum. Also,
Das ist der
sind irgendwie
Genpool
ein
auf der
bisschen
Insel.
größer.
Ja, gibt es denn dann auch?
Auch deswegen eine Reise wert, ja.
Okay, die Menschen also. Gibt es eine eigene Inselsprache oder ist das einfach Spanisch?
Ja, dort wird auch Spanisch gesprochen, ja.
Okay, also keine eigene Sprache. Würdest du denn sagen oder würdest du ein Wort empfehlen können, was jeder Reisende vielleicht auf Spanisch oder gerade bei den Galapagos-Inseln oder in Ecuador generell einfach sagen könnte, wenn man ja in diesem Land ist?
Ja, die Standards natürlich. Hola, ¿qué tal? Und so weiter. Also, sie sind schon noch sehr kommunikativ. Es kann auch wirklich sein, dass man angesprochen wird. Und dann wäre es schon gut, wenn man ein bisschen was kann. So wie die Sachen, die auf der Serviette im Restaurant stehen. Wenn man ja manchmal zum Griechen geht oder in verschiedene Restaurants, kann man ja so die Standards lernen.
Ja, stimmt. Okay, dann müssen wir uns alle mit einer Serviette vorbereiten, bevor wir nach Ecuador reisen.
Genau.
Zum Thema Serviette, gibt es denn ein Gericht, was man auf jeden Fall probiert haben sollte, wenn man vor Ort ist?
Also, kommt natürlich immer auf die Vorlieben an, aber wenn man zum Beispiel gerne Shrimps isst, was mir besonders gut schmeckt, ist Encocado de Camarón.
Okay.
Das sind Shrimps in so einer Kokossoße mit Reis und es ist wirklich, wirklich lecker. Also, und vor allem dort. Das esse ich hier in Quito eigentlich nie, weil die kriegen es einfach nicht so hin. Und bekannt ist es natürlich auch für Hummer, aber das finde ich immer ein bisschen barbarisch.
Okay. Also ist ja wahrscheinlich ganz viel dann Meeresfrüchte. Das wird ja wahrscheinlich alles sehr frisch dann da auch
gemacht. Auf jeden Fall, ja.
Okay. Ja, spannend. Was würdest du sagen, ist jetzt so der letzte Insider-Tipp von dir als Experte, wenn du jetzt hier so, ich sag mal schon fast als ecuadorianischer Local und ja auch Experte für die Inseln, wo würdest du hingehen, wenn du jetzt deine Zeit da verbringen würdest? Was wäre so dein Spot?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall keine Berührungsängste haben, einfach drauf los. Mhm. Es ist auch sehr sauber, man muss keine Angst haben, dass man krank wird. Es gibt so eine Straße in Santa Cruz, wo immer am Abend so eine Art Essensmarkt ist. Das ist auch ganz leicht zu finden. Das ist im Zentrum. Und dort gibt es so in der Mitte sind Bänke und Tische, wo man sich hinsetzen kann. Und dann gibt es lauter Stände mit verschiedenen Gerichten. Und dort war ich eben auch mit einer Freundin, die dort lebt und die dort als Lehrerin arbeitet. Und es war so lecker. Also sie hat auch dort mir das Encocado empfohlen und es war so gut. Und auch so, man sieht ja schon, was die anderen Leute essen und kann dann auch fragen, was das ist. Und also da findet sich, glaube ich, jeder was.
Ja, ist auch eigentlich
ein schönes... Ist auch nicht so teuer, weil die touristischen Lokale sind schon sehr teuer.
Ja, wie kann man sich das generell vorstellen mit den Preisklassen da vor Ort? Also ist wahrscheinlich auch alles importiert oder vieles, richtig?
Ja, müssen halt viele einfliegen und ja, also die Preise sind schon... Auf dem Markt kann man schon für $10 was essen, sage ich mal, 8 bis $10. In ganz kleinen Lokalen, auch auf, wo wirklich die Locals essen, gibt es auch so Mittagsangebote für $3. Die sind halt dann nicht so schön. Also, wenn man im Urlaub ist, wird man wahrscheinlich schon doch an den Strand gehen und die teureren Lokale aufsuchen. Aber gibt alles, was ausländisch ist, kostet mehr. Also Pizzeria und so weiter kostet mehr. Da kann man schon mit 15 bis 20 rechnen. Aber ja, ich glaube, im Urlaub da schaut man auch nicht auf jeden Dollar.
Das stimmt. Ja, perfekt. Ja, es klingt aber irgendwie auch schön, dass so diese Gemeinschaft, zum Beispiel auf diesen Märkten, dass ja anscheinend so jeder sich an den Ständen dann was suchen und nehmen kann und in der Mitte sitzt dann jeder an diesen Tischen.
Genau, ja.
Klingt nach einer schönen Atmosphäre. Kommt man auf jeden Fall Lust, direkt loszureisen.
Ja.
Okay. Ja, ich glaube, erstmal, Theresa, vielen Dank, dass du uns jetzt das Land ein bisschen näher bringen konntest. Ich hoffe, dass jetzt auch alle, die zugehört haben, das eben so spannend fanden und deine Tipps über Ecuador vielleicht mitnehmen können und ihre Reise vielleicht danach umplanen oder strukturieren. Wer sich jetzt von den Zuhörern gerne noch von unseren Reisen inspirieren lassen möchte, kann gerne mal einfach auf www.joventur.de vorbeischauen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne mal in unsere nächste Podcast-Episode reinschauen, weil die wird auch mit der Theresa stattfinden. Und zwar reden wir nämlich gleich einmal über das Thema, wie unsere Partneragenturen mit der herausfordernden Covid-19-Situation umgehen und wie sich auch vielleicht das Reisen in Südamerika ja verändern kann. Aber jetzt erst nochmal zurück zu den spannenden Galapagos-Inseln. Also auf jeden Fall vielen Dank, Theresa. Möchtest du noch letzte Worte loswerden?
Ja, kommt unbedingt nach Galapagos.
Und hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal.